Herzlich willkommen zum Podcast des ITM. Mein Name ist Matthias Haag und heute habe ich im Studio Johannes Kevekordes und er arbeitet hier am ITM als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei GOAL. GOAL bedeutet Governance of and by Algorithms und Johannes wird mit mir heute über das Thema Fairness bei algorithmischen Entscheidungen sprechen. Und das Thema Diskriminierung ist ja in aller Munde, vor allem auch durch Algorithmen. Und Johannes, mal ganz platt gefragt, was ist eigentlich das Problem bei einer Diskriminierung bei Algorithmen? Auch bei Menschen haben wir ja unzählige Möglichkeiten der Diskriminierung. Was ist bei Algorithmen so besonders?
Ja, grüß dich, Matthias. Das ist in der Tat eine spannende Frage. Denn tatsächlich kann man ja auch bei Menschen nicht einfach so in den Kopf gucken und sich anschauen, was er sich bei der Entscheidung gedacht hat. Aber es gibt doch einen großen Unterschied, nämlich wir Menschen verhalten uns ja und wir können dieses Verhalten betrachten und wir können aus diesem Verhalten auch Indizien aufnehmen und diese Indizien dann benutzen, um am Ende auf eine Diskriminierung zu schließen. Diese Indizien sind also von ganz besonderer Bedeutung. Das erkennst du auch im AGG zum Beispiel, wo in Artikel, egal, auf jeden Fall im AGG die Indizien ganz entscheidende Bedeutung haben, um eben dann vor Gericht eine Diskriminierung tatsächlich darlegen zu können. Und gerade diese Indizien fallen jetzt mit der algorithmischen Entscheidungsfindung weg. Algorithmische Entscheidungsfindung ist das Zentralwort. Es geht um Entscheidungen, die von einem algorithmischen System getroffen werden. Und damit ist vor allem das Machine Learning gemeint. Machine Learning bedeutet, dass ich einen Eingangsdatensatz habe, Daten, die Erfahrungswerte liefern und ein algorithmisches System, was versucht, aus diesem Eingangsdatensatz Entscheidungsprozesse zu analysieren und einen Entscheidungsprozess zu entwerfen, mit dem es dann letztendlich Entscheidungen treffen kann, also beispielsweise Klassifizierung treffen kann. Ganz klassisch ist da das Beispiel, ist es ein Hund oder ist es eine Katze? Aber genauso eben auch, wird jemand zur Bewerbung eingeladen oder wird jemand nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen? Und genau in diesem Fall ist es eben so, dass es dazu kommen kann, dass ein Verfahren und Indizien, die der Mensch liefert, eben so nicht mehr existieren. Dabei ist es ganz wichtig, zwischen zwei verschiedenen Arten sozusagen zu unterscheiden, denn Machine Learning ist nicht sofort neuronale Netze, sondern Machine Learning ist ein erstmal sehr großer Bereich. Und in diesem gibt es eben auch Verfahren, wo es zumindest noch möglich ist, die einzelnen Features, die für die Entscheidung wichtig sind, als Mensch zu kennen. Das ist ganz typischerweise der Entscheidungsbaum, wo man eben unterschiedliche Eigenschaften hat, die man in einem Baum abläuft, von oben nach unten. Das fängt dann an mit, handelt es sich um eine Frau? Ja, nein. Die Person über oder unter 50 Jahre alt? Das heißt, wir kennen diese Features und können dementsprechend auch besser verstehen, wie das eigentliche Resultat zustande gekommen ist. In dem Fall kann man vielleicht sogar davon sprechen, dass man es besser verstehen kann als beim Menschen. Ganz anders ist das aber beim sogenannten Deep Learning. Und gerade das Deep Learning ist ja das, was auch das ganze Feld Machine Learning so groß gemacht hat. Circa seit 2010, 2011 ist eben Deep Learning in diesem sogenannten AlexNet so explodiert, was eben in der Lage war, besser als alle anderen Systeme davor Bilder zu erkennen. Und der Grund, warum es das konnte, ist eben, dass es auf sogenannten neuronalen Netzen basiert. Was heißt das? Neuronales Netz deshalb, weil man sogenannte künstliche Neuronen hat. Und das Ganze funktioniert halt ähnlich wie beim Gehirn. Deswegen heißt es so, dass man eben Verknüpfungen zwischen diesen Neuronen und neuronalen Schichten aufbaut und ganz, ganz viele verschiedene Verknüpfungen entstehen und aus diesen Verknüpfungen eben Informationen aus etwas gewonnen werden kann. Also um das etwas weniger abstrakt zu machen, stellen wir uns vor, wir haben ein Bild, dann besteht dieses Bild aus ganz, ganz vielen verschiedenen Pixeln und alle diese Pixel sind sozusagen die Eingangswerte für das neuronale Netz. Und jetzt gibt es aber eine nächste Schicht, die versucht, die einzelnen Pixel zu verbinden. Also beispielsweise aus einem Pixel werden jetzt irgendwie kleine Felder von 4 Pixeln, also von 2x2 Pixeln. Und jetzt versucht man, das Netz versucht jetzt, für diese 2x2 Pixel irgendwie eine Verbindung zu finden. Und das Besondere ist eben, es wird immer darauf trainiert, am Ende herauszufinden, ob eine Klassifizierung beispielsweise, also ob beispielsweise ein Hund oder eine Katze vorliegt. Das heißt, ob eben das Ganze richtig oder falsch war. Das Entscheidende ist also immer das Ergebnis am Ende. Und anhand dieses Ergebnisses versucht jetzt das neuronale Netz, diese ganzen Informationen, die es erarbeitet, aus dem Eingangsdatensatz, in dem Fall halt ein Bild, so zu gewichten, dass das Ganze funktioniert. Und dieses Denken, in Anführungsstrichen, dieser Prozess, der mag einem menschlichen Prozess teilweise sogar nahe kommen. Das Problem ist nur, dass er vollkommen, man sagt, also in einer Blackbox stattfindet. Er funktioniert eben so, dass wir Menschen ihn nicht verstehen können. Wir verstehen nicht, welche Eigenschaften in einem Datensatz das Deep Learning Model für wichtig erachtet, und wir verstehen nicht, wie diese Eigenschaften miteinander verknüpft werden, um am Ende zu der endgültigen Entscheidung zu kommen. Wir sehen nur Anfang und Ende, also Eingangsdaten und Ausgangsdaten, die Ergebnisse. Und das führt eben dazu, dass wir nicht mehr davon reden können, dass wir solche Indizien haben wie bei Menschen, sondern wir kennen dann eben beim Deep Learning die Zwischenschritte gar nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, über dieses Thema zu reden.
Das ist also der Blackbox-Effekt bei Algorithmen. Gibt es da eigentlich dann irgendwelche Alternativen zu solchen Blackboxen oder irgendwelche Möglichkeiten, wie man das eben nicht hat bei algorithmischen Systemen, dass man so eine sogenannte Blackbox hat?
Also Alternativen gibt es auf jeden Fall. Ich habe ja gerade erzählt, dass man andere Möglichkeiten nutzen kann, zum Beispiel diesen Entscheidungsbaum, oder da gibt es eben auch komplexere Dinge, zum Beispiel gibt es da lineare Regression, logistische Regression, gibt es viele, viele Verfahren außerhalb des Deep Learnings, die auch unter das maschinelle Lernen fallen. Allerdings ist es eben so, dass das Deep Learning ganz einzigartige Funktionen hat, die auch nur Deep Learning besitzt. Und was ist das? Das neuronale Netz ermöglicht eben eine enorme Komplexität bei der Lösung von Aufgaben. Das ist eben gerade bei diesem Feld Computer Vision, also der Erkennbarkeit von irgendwelchen Eigenschaften, irgendwelchen Dingen in Bildern, in Bilddateien von enormer Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel in einer Bilddatei Krebs erkennen möchte, dann muss ich eben in der Lage sein, kleinste Veränderungen, irgendwelche minimalen Eigenschaften im Bild zu erkennen. Und da ist es eben so, dass mit der sogenannten, deswegen heißt es auch Deep Learning, also mit der Tiefe der Neuronenschichten, also mit der immer größer werdenden Anzahl an Verknüpfungen und damit der immer größeren Informationsfülle, die aus einer Eingangsdatei gewonnen werden kann, eben Schlüsse möglich werden, die dem Menschen nicht mehr möglich sind und dann auch diesen anderen maschinellen Algorithmen nicht mehr möglich sind. Man muss sich aber die Frage stellen, ob diese Komplexität bei algorithmischen Entscheidungssystemen überhaupt notwendig ist, beziehungsweise ob sie nicht ganz oft nicht notwendig ist. Denn wenn ich eben einen tabellarischen Datensatz habe mit Informationen, die schon vorstrukturiert sind über Personen und jetzt entscheiden möchte, ob die eine beispielsweise zur Bewerbung eingeladen wird oder die andere nicht, dann ist das doch von der Komplexität für den Computer deutlich weniger, als jetzt ein ganzes Bild zu analysieren und da eben ganz komplexe Dinge festzustellen. Und deswegen kann man sich eben hier zu Recht die Frage stellen, brauche ich hier überhaupt eine Blackbox? Und da gibt es auch eine Wissenschaftlerin, beziehungsweise zwei, Joanna Radin und Cynthia Rudin, die auch einen Blogpost geschrieben haben, den verlinken wir auch, oder?
Den werde ich verlinken, natürlich.
Die auch einen Blogpost geschrieben haben, wo sie sagen, dass man in den allerwenigsten Fällen Blackbox-Models braucht. Und sie in einem Wettbewerb gezeigt haben, in dem es eigentlich darum ging, zu zeigen, wie gut man Blackbox-Models erklären kann, dass sie dieselbe Präzision wie Blackbox-Models mit diesen sogenannten dann Whitebox-Models, weil man eben reinschauen kann, erreichen konnten. Und deswegen finde ich jetzt, als Jurist, stelle ich mir die Frage, ob man nicht eine Pflicht einführen kann für die Betreiber von solchen algorithmischen Entscheidungssystemen, dass sie erklären müssen, warum man eigentlich einen Blackbox-Algorithmus hier braucht. Oder ob es nicht ausreicht, eben ein Whitebox-Model zu benutzen. Und ich finde, dass das halt gerade im Hinblick auf die DSGVO, wo es auch um Transparenz und um Informationspflichten gegenüber den Betroffenen geht, eigentlich eine sehr angebrachte Sache wäre.
Glaubst du dann, dass es sich aktuell schon aus der DSGVO ergibt oder müsste da der Gesetzgeber tätig werden?
Also wir haben ja in der DSGVO diese Geschichte mit der involvierten Logik, über die der Verantwortliche informieren muss, auf Englisch eben auch oft unter dem Stichwort Right to Explanation. Und da ist aber noch sehr unklar, was damit eigentlich gemeint ist. Es geht wohl darum, tatsächlich die Entscheidung für den Betroffenen zu erklären und nicht nur das gesamte System in einer Abstraktheit, sondern eben die konkrete Entscheidung. Aber das Ganze ist eben noch sehr, wie soll man sagen, im Anfangsstadium. Darüber hinaus würde ich sagen, kann man für solche Entscheidungssysteme keine unmittelbare Folge aus der DSGVO ziehen, dass eine solche Verpflichtung notwendig wäre.
Gut zu wissen. Also der Gesetzgeber muss hier auf jeden Fall nochmal tätig werden und auch auf EU-Ebene. Allerdings, wenn man so drüber nachdenkt, also wenn man wirklich von Gesetzgeberseite aus eine Verpflichtung kreiert, auch dass weniger Blackbox-Modelle eingesetzt werden. Ich meine, würde man jetzt von einer bestimmten Lobbygruppe angehören? Also ich meine, im AI-Bereich gibt es ja einerseits natürlich so in Anführungszeichen vielleicht positiven Lobbyismus wie durch Verbraucherschutzorganisationen. Andererseits gibt es natürlich auch so Vereinigungen, die natürlich auch berechtigte Interessen haben, wie zum Beispiel Bitkom, die dann wahrscheinlich sagen würden, das ist sehr innovationshemmend, wenn man hier Verpflichtungen einführt, dass man weitestgehend auf sogenannte Blackbox-Modelle verzichten muss. Wie siehst du das?
Ja, also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Und ich denke, ganz wichtig ist erstmal zu sagen, es gibt keine allgemeine Verpflichtung, auf Blackbox-Modelle zu verzichten, beziehungsweise das ist nicht meine Idee, sondern und auch nicht die Idee von Cynthia Rudin und Joanna Radin, wenn ich sie richtig verstehe, sondern es geht eben darum, dass man es da macht, wo es auch wirklich notwendig ist und dass man eben die Risiken bedenkt, die damit einhergehen, wenn man das System nicht mehr erklären kann. Und ich denke, es geht eben, wie so oft im Recht, um einen Trade-off zwischen den Interessen der Unternehmen einerseits und den Interessen der Betroffenen andererseits. Und wenn ich auf Seite der Betroffenen eben kaum mehr in der Lage bin, eine Diskriminierung richtig geltend zu machen, beziehungsweise ich dann gezwungen bin, mein ganzes Diskriminierungsrecht umzuwerfen und auf der anderen Seite aber ich nur eine Pflicht habe, das Ganze zu erklären, ich aber jetzt keine Blackbox-Modelle verbiete, dann finde ich, sollte man zumindest darüber nachdenken, ob das Ganze nicht eine sinnvolle Sache wäre, das einzuführen. Man muss natürlich sagen, dass mit dieser Pflicht, das Ganze zu erklären, tatsächlich ein gewisser Verlust oder eine gewisse Kostenlast einhergeht für die Unternehmen. Denn gerade beim Machine Learning ist es so, dass man erst dann erklären kann, ob man ein Blackbox-Model tatsächlich braucht, wenn man die Whitebox-Models ausprobiert hat mit demselben Datensatz. Ich muss also tatsächlich das Ganze erst programmieren, durchlaufen lassen und kann erst dann sagen, das hat nicht funktioniert. Von daher würde ich sagen, wäre es zu viel gesagt, wenn man das jetzt für ganz, ganz viele Entscheidungsprozesse oder sogar darüber hinaus für alle maschinellen Lernsysteme einführen würde. Das würde sicherlich zu einer Hemmung von Innovationspotenzial führen, weil Unternehmen einfach teilweise vielleicht sogar gar nicht das Geld hätten. Man würde auch vielleicht gewisser Machtkonzentration helfen. Das heißt, vielleicht ähnlich wie das auch bei der DSGVO teilweise der Fall ist, würden große Unternehmen, die eben das Geld haben, sich an den Datenschutz zu halten und die ganzen bürokratischen Vorgaben zu erfüllen, teilweise sogar bevorteilt. Also was Ähnliches könnte man sich da auch vorstellen. Aber ich denke, ähnlich wie das auch die EU-Kommission gesehen hat in ihrem White Paper, dass es eben besonders gefährliche Sektoren gibt und besonders gefährliche Anwendungsfälle, kann man auch hier darüber nachdenken, ob es nicht sozusagen abstrakte Felder gibt, die so wichtig sind, dass man da eben ein Blackbox-Model zumindest nur dann benutzen kann, wenn man vorher festgestellt hat, dass es tatsächlich auch notwendig ist.
Spannender Punkt. Aber es wird ja dann auf jeden Fall Anwendungsfälle geben, wo Blackbox-Modelle unumgänglich sind oder wo auch aktuell diese noch eingesetzt sind und es noch keine gesetzgeberische Verpflichtung gibt, andere Modelle einzusetzen. Wie ist denn das aktuell in dem Bereich, Diskriminierung zu verhindern, oder anders ausgedrückt, wie kann man denn mit Hilfe von Algorithmen Fairness herstellen?
Also der erste Ansatz wäre ja zu sagen, vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwie ein bisschen das Ganze zu verstehen. Und das ist auch ein großer Bereich, der sich jetzt in den letzten Jahren gebildet hat, der eben unter dem Stichwort Explainable AI läuft. Das bedeutet, wir versuchen also, nachdem wir das Blackbox-Model erstmal entwickelt haben, es danach zu verstehen. Da gibt es auch spannende Ideen, dass man das Ganze teilweise verständlich macht, aber am Ende muss man halt festhalten, je mehr ich von diesen Schichten habe, also je höher die Komplexität des Systems wird, und es geht ja gerade darum, auch komplexe Systeme aufzubauen, die eben in der Lage sind, unheimlich viel Informationen aus Ausgangsdatensätzen, beziehungsweise aus Eingangsdatensätzen, zu ziehen, dann wird es immer, immer schwieriger, das Ganze nachzuvollziehen. Und deswegen hat sich eben neben dieser Idee von Explainable AI auch die Domäne der Algorithmic Fairness, beziehungsweise auf Deutsch eben der algorithmischen Fairness, gebildet, die versucht, jetzt auch für Systeme, wo man nur die Eingangsdatensätze und das Ergebnis kennt, trotzdem gewisse Fairness-Vorgaben zu entwickeln und die Systeme in ihren Entscheidungen gerechter zu machen. Und das Ganze ist also nicht vollständig neu, sondern wir hatten in der Psychologie beispielsweise bei statistischer Analyse findet man auch schon solche Vorgaben, solche Ideen, wie Statistiken verteilt sein müssen, damit das Ganze fair ist. Und das Spannende daran ist, dass das, was eigentlich fair ist, auf ganz verschiedene Art und Weise gesehen werden kann. Es gibt keine klare Definition, sondern es gibt vielmehr sogar Definitionen, die sich gegenseitig ausschließen. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dieses Beispiel, drei Menschen gucken über den Zaun. Einer ist hoch genug und kann über den Zaun gucken, aber die anderen beiden sind nicht hoch genug und gucken nur auf die Latte, beziehungsweise der eine sogar nur auf den Bodenteil des Zauns. Und jetzt gibt man allen dreien eine Kiste, die gleich hoch ist. Das heißt, derjenige, der sowieso schon über den Zaun gucken kann, kann es noch besser über den Zaun gucken. Der Kleinste oder die kleinste Person kann aber immer noch nicht über den Zaun gucken. Das wäre sozusagen die Idee von, man könnte sagen, formeller Gleichheit. Alle kriegen dieselbe Kiste. Es gibt eine formell definierte Kiste, die aber nicht auf den einzelnen, die einzelne Person sich nicht die einzelne Person betrachtet. Die andere Idee, die eben unter dem Stichwort Equity läuft, wäre eine Kiste zu geben, die es jedem ermöglicht, über den Zaun zu gucken. Ja. Das Spannende daran ist, dass ich hier im Grunde einfach den Blickwinkel verändere. Bei Equity sage ich, dass das Entscheidende, um Gleichheit zu definieren, die Fähigkeit ist, über den Zaun zu gucken. Bei Equality sage ich, dass das Entscheidende ist, dass die Kiste nicht unterschiedlich groß ist. Was jetzt von den beiden Sachen aber fair ist, das kann niemand sagen. Das bleibt sogar eine politische Entscheidung, ob nämlich die Kiste wichtiger ist oder ob das über den Zaun gucken wichtiger ist. Und das ist eben auch so spannend bei den Fairnessmaßen, von denen man noch redet, bei dem Finden von Fairness bei algorithmischen Entscheidungen. Denn man muss sich eben entscheiden und die Fairnessmaße schließen sich teilweise aus. Und was ich auch als Rechtswissenschaftler so spannend finde, ist, dass wir darüber nie wirklich nachgedacht haben. Wir haben immer Antidiskriminierung als einen Prozess verstanden und wir haben uns vor allem auf die Entscheidung, also nicht das Ergebnis, sondern tatsächlich den Entscheidungsablauf konzentriert. Wir haben gesagt, wenn eine Entscheidung X am Ende steht, aber ich mir die Entscheidung angucke und ich sage, alles klar, die ist diskriminierungsfrei abgelaufen, dann handelt es sich nicht um Diskriminierung. Ich musste also nie so genau über diese Fairnessmaße, die eine Ergebnisverteilung im Grunde genommen bewirken, nachdenken. Und jetzt mit den algorithmischen Entscheidungssystemen muss ich als Rechtswissenschaftler mir auch überlegen, gibt es gewisse Verteilungen, die Gleichheitsidealen entsprechen, die vielleicht auch mit dem Gleichheitsideal im Recht nicht vereinbar sind. Und das ist also eine ganz spannende neue Aufgabe, auch für das Recht. Und dabei finden wir auch zum Beispiel alte Bekannte wieder. Wenn wir uns die sogenannte Demographic Parity oder Independence ansehen, dann sagt die, dass eine Vorhersage, also wenn ich einfach ein algorithmisches Entscheidungssystem habe und das entscheidet für, ich weiß nicht, 500 Menschen, davon habe ich 250 Frauen, 250 Männer, entscheidet es jetzt, wer davon zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird und wer nicht. Dann sagt Demographic Parity, dass genauso viele Frauen im Verhältnis innerhalb der Frauen wie Männer im Verhältnis zu den Männern eingeladen werden müssen. Das heißt, wenn beispielsweise von 250 Männern 125 zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden, dann müssen auch 125 Frauen eingeladen werden. Und das erinnert halt ganz stark an Ideen von Affirmative Action und von Quotenregelungen, um eben einfach festzusetzen, wie viel bei einer Entscheidung aus unterschiedlichen Gruppen dabei sein müssen. Und die Kritik daran ist eben, genauso wie bei Affirmative Action, dass ich eben sehr wenig auf die individuelle Qualifikation der Person gucke, sondern sehr viel einfach auf ihr Gruppenmerkmal. In dem Fall zum Beispiel Frau oder Mann, kann man aber genauso gut auch machen, eben gerade in Amerika mit Ethnien, wo eben African Americans sehr oft benachteiligt sind und dann eben Affirmative Action in diese Richtung überlegt wird. Und genauso ist es aber auch problematisch, wenn ich jetzt einen anderen Fairness-Maßstab mir ansehe. sogenannte Separation oder dann aufgeteilt in zwei verschiedene, wo man vielleicht auch schon mal gehört hat, dann Equalized Odds nennt sich das Ganze, wo die Idee ist, dass ich einen Abgleich zu der in Anführungsstrichen Realität mache. Die Realität ist sozusagen mein Eingangsdatensatz. Beispielsweise würde ich jetzt bei dem Frauen-Männer-Beispiel mir ansehen, wer von denen wurde denn tatsächlich eingeladen zum Bewerbungsgespräch und wie viel von denen hat der Algorithmus richtig oder falsch vorhergesagt. Das führt aber zu dem Problem, dass ich eben immer nur das repliziere, was in der Realität wirklich schon stattfindet, ich aber nicht die ja sozusagen in der Realität schon vorhandenen Sexismus oder Rassismus, den wir ja keine Frage haben, wenn wir uns beispielsweise eben Polizeigewalt angucken, in Amerika, aber auch in Deutschland, die eben sehr unterschiedlich ausfällt gegenüber verschiedenen Bevölkerungsgruppen, dass ich das überhaupt nicht bekämpfen kann damit, weil ich ja nur die Realität abbilde. Ich würde also sozusagen beispielsweise genauso viel Polizeigewalt vorhersagen gegenüber gewissen Ethnien, wie sie in der Realität auch stattfindet. Dazu kommt eben noch das Problem, dass die Datensätze dann auch von sich aus sozusagen perfekt sein müssen. Aber das sind sie ja ganz oft nicht. Sie kommen ja auch aus irgendwelchen Messungen. Es kann zum Beispiel dazu kommen, dass in den Datensatz gewisse Maßnahmen einfließen vom Staat, die rechtswidrig sind, die dann aber trotzdem vom Algorithmus als richtig erfasst werden, weil sie nicht als rechtswidrig im Datensatz stehen. Und so sehen wir halt, dass es bei den einzelnen Fairnessmaßen ganz unterschiedliche Probleme gibt und keiner von denen eigentlich so eine Ideallösung bietet, ein Fall, wo man sagt, hier ist es perfekt, wenn wir das jetzt implementieren in den Algorithmus, dann haben wir sozusagen unser Gleichheitsideal, was wir alle verfolgen.
Also man muss sich den jeweiligen Anwendungsfall anschauen, um zu gucken, ob das jeweilige System, das man anwendet, sinnvoll ist. Vermutlich.
Genau, das würde ich auch sagen. Es ist eben ein großer Unterschied, beispielsweise, wenn ich in den USA schaue, habe ich auch schon Fälle, wo ich in der Rechtsprechung oder im Rechtswesen Algorithmen anwende, die vielleicht nicht entscheiden, aber zumindest Entscheidungen vorgeben, Entscheidungen vorschlagen. Und es ist eben ein großer Unterschied, wenn ich das auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite eine Entscheidung, klingt jetzt lapidar, welchen Sneaker ich mir kaufen soll. Oder beispielsweise, wer jetzt eingeladen wird, also zum Bewerbungsgespräch, also im Personalwesen oder als drittes Beispiel, wer einen Kredit bekommt oder wer keinen Kredit bekommt. Da habe ich halt ganz andere, ganz unterschiedliche Interessen auf den jeweiligen Seiten. Vor allem der das betreibt, variiert halt stark. Ich habe eben einerseits das Interesse der Öffentlichkeit bzw. des gesamten Staates im Rechtswesen. Auf der Seite desjenigen, der Sneakers verkauft, habe ich eben total kommerzielles Interesse. Ich will verkaufen. Ich habe auch nicht das gleiche Insolvenzrisiko wie beispielsweise jemand, der jetzt Kredite vergibt, der eben dessen ganzes Geschäft daran hängt, dass der Kredit auch zurückgezahlt wird.
Ja, um es mal ein bisschen plastischer zu machen, dann nehmen wir doch einfach mal den Kreditnehmerin, was mache ich dann, wenn ich als eine Person bin und mir wurde ein Kredit abgelehnt? Dann habe ich ja, wenn ich mir das ganz plastisch vorstelle, ein ziemliches Problem, je nach eingesetztem algorithmischen System, wenn ich dann vor Gericht muss, oder?
Ja, also wenn wir jetzt vor allem diese Blackbox-Models betrachten, dann kommen wir eben für den Richter vor das Problem, dass er jetzt nur die Eingangsdaten von dieser Person hat und das Ergebnis von dem Entscheidungssystem, was eben sagt, kein Kredit. Aber warum das Ganze so getroffen wurde, das kann der Richter gar nicht nachvollziehen. Und ich sag mal, wenn wir jetzt einfach das normale Antidiskriminierungsrecht haben, dann kommen wir schon zu dem großen Problem, dass das eben immer die Entscheidungsabläufe betrachtet und nicht nur auf das Ergebnis orientiert ist. Aber es gibt eben noch die Möglichkeit, Wenn man beispielsweise die mittelbare Diskriminierung betrachtet im AGG in Artikel 3 Absatz 2, dann ist es so, dass auch die mittelbare Diskriminierung eben die Möglichkeit schon bietet, dass man gewisse statistische Diskriminierung damit erfassen kann. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das sich als sehr, sehr schwer herausstellt, gerade weil man eben auch da eigentlich auf die neutrale Vorschrift immer sich bezieht. Und diese neutrale Vorschrift ist ja für den Richter gar nicht bekannt. Das ist nämlich gerade der Entscheidungsprozess, der im Algorithmus verdeckt abläuft, ohne dass der Richter den kennen kann. Trotzdem wird es, wenn man jetzt noch Fairnessmaße beachten würde, noch schwieriger für den Richter. Denn solche Fairnessmaße müssten immer in irgendeiner Form in den Algorithmus implementiert werden. Er dürfte nicht mehr anders entscheiden, als so, wie es das Fairnessmaß vorgibt. Und das würde bedeuten, dass ein Betreiber, der ein solches Fairnessmaß implementiert hat, beziehungsweise einen Algorithmus betreibt, in dem das eben implementiert ist, eigentlich sich immer exkulpieren kann. Er könnte immer sagen, ja, ich habe doch den Maßstab angewandt. Die einzelne Person, die jetzt vor dem Richter steht und sich trotzdem unfair behandelt fühlt, die hat eigentlich kaum mehr Möglichkeiten, sich irgendwie zu wehren, weil es handelt sich ja nicht mehr um Diskriminierung, weil ja gerade das Fairnessmaß angewandt wurde. Wir also als Gesellschaft gerade entschieden haben, dass das Ganze fair ist. Und das zeigt in Wirklichkeit ein noch viel größeres Problem, denn es ist schon immer so gewesen in der Rechtswissenschaft oder im Recht allgemein, dass wir unterscheiden müssen zwischen abstrakt generellen Regelungen. Das bedeutet also Regelungen, die für ein prinzipiell vorhandenen Sachverhalt und für prinzipiell vorhandene Gruppen von Menschen, die erstmal unbestimmt sind, dass wir für die eine Regelung finden und das dann aber trotzdem im sogenannten konkret individuellen Fall, also eine ganz bestimmte Person in einer ganz bestimmten Situation, davon Abweichungen gemacht werden können. Und das ist gerade die Aufgabe der Rechtsprechung, die eben Einzelfallgerechtigkeit herstellen soll, die eine abstrakt generelle Regelung nicht herstellen kann. Und wenn jetzt der Richter aber nicht mehr in der Lage ist, von dem Fairnessmaß abzuweichen, weil es inhärent sozusagen definiert, was Diskriminierung ist und was keine Diskriminierung ist, und es auch gar nicht anders geht, weil ich ja, wenn ich den Entscheidungsprozess nicht mehr betrachten kann, nur noch übers Ergebnis kommen kann, dann habe ich im Grunde genommen ein ja fast wie Leerlaufen der Rechtsprechung. Und dieser Gedanke, dass man jetzt also Richtung Ergebniskorrektur umschwenkt, diesen Gedanken habe ich gehört bei Nicolas Guggenberger, einem ehemaligen Juniorprofessor hier an der WWU Münster und ehemaligen Kollegen am ITM, der jetzt nach Yale gegangen ist und da als Executive Director im Information Society Project arbeitet. Und ich fand ihn sehr spannend und ich glaube, er hat recht, dass man im Grunde genommen zu dieser Ergebniskorrektur kommen muss. Aber ich glaube auch, dass diese Risiken, die ich gerade beschrieben habe, es wirklich, wirklich nötig machen, darüber nachzudenken, ob das der richtige Weg ist oder ob man nicht einen anderen Weg gehen muss. Denn die Gewaltenteilung und die Idee von Einzelfallgerechtigkeit und sozusagen abstrakter Gerechtigkeit durch abstrakt generelle Regelungen ist ein absoluter Kernbestandteil des Rechts. Und diesen aufzulösen, halte ich für sehr, sehr problematisch.
Ja, wenn man sich das so anhört, dann könnten wir tatsächlich vor einem, man könnte schon sagen, Paradigmenwechsel stehen. Insofern eine spannende Thematik. Was ich mich vorhin gefragt habe, du hast ja gemeint, das sind gesellschaftliche Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wie auch diese Fairness-Maßstäbe dann aussehen. Wer aus deiner Sicht muss denn diese Entscheidung treffen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn tatsächlich steht halt hinter der Entscheidung, welches Fairnessmaß für welches Szenario geeignet oder ungeeignet ist, eine enorme Macht. Denn gerade weil ja die Rechtsprechung, wie ich gerade versucht habe zu erklären, weniger Macht als vorher hat, wächst also die Macht von demjenigen, der dann darüber entscheidet, umso mehr. Von daher stellt sich also für die aus politischer Sicht oder aus rechtlicher Sicht die Frage, soll das die Exekutive oder soll das die Legislative sein, die das Ganze entscheidet? Also der Gesetzgeber oder Aufsichtsbehörden? Und man würde wohl, um das Ganze aus demokratischer Sicht oder um eine besonders hohe demokratische Legitimation zu erreichen, vom Gesetzgeber sprechen. Man muss aber auch einfach festhalten, dass der Gesetzgeber eben nicht alles entscheiden kann. Der Gesetzgeber ist ja gerade dafür zuständig, abstrakt generelle Regelungen zu treffen, also große Regelungen, die dann eben für einzelne Fälle gerade auch von der Exekutive ausgearbeitet werden. Deswegen ist ja die Exekutive auch berechtigt, eben Rechtsverordnungen zu erlassen. Und das wiederum ist aber sehr problematisch, weil die Exekutive eben nicht dieselbe demokratische Legitimation wie das Parlament besitzt und mit einer enormen Macht ausgestattet werden würde. Und sich hier eben die Frage stellt, ob dann nicht auch beispielsweise Lobbyinteressen eine große Rolle spielen. Und insofern stellt sich eben die Gefahr von Lobbyismus und von Beeinflussbarkeit noch mehr. Und wenn man das bedenkt vor dem Hintergrund, wie wichtig dann die Auswahl dieses Fairnessmaß ist, und wenn man beispielsweise bedenkt, es gibt große Unternehmen, die einzelne Fairnessmaße vielleicht leichter erfüllen können als andere, und dann eine Aufsichtsbehörde oder irgendeine Stelle in der Aufsichtsbehörde das jetzt entscheidet, dann habe ich hier also meines Erachtens ein großes Problem damit, ob ich eine solche Machtfülle eigentlich legitimieren kann.
Das sind ja dann spannende gesellschaftliche Fragen, über die wir wahrscheinlich noch einen weiteren Podcast aufnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn ich dich mal wieder hier im Studio begrüßen darf. Und dann schon mal vielen Dank hierfür, für deinen Beitrag. Wie können wir dich denn, können dich denn die Zuhörenden erreichen, wenn sie das denn möchten?
Ja, danke, dass du fragst. Du hast ja schon erzählt, dass ich auch in dem Projekt Goal am ITM mitarbeite. Und das Projekt Goal hat sich eben mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt. Und wer gerne mehr über mich oder auch unsere Arbeit im Projekt Goal erfahren möchte, der kann gerne auf unsere Twitter-Seite gehen, goal-projekt, auf der wir eigene Gedanken, aber auch spannende Gedanken von anderen Leuten tweeten. Und ansonsten könnt ihr mich oder auch das Projekt Goal auch über die Website itm.nrw finden.
Dann vielen Dank an Johannes für deinen Beitrag und liebe Zuhörende, schaltet gerne wieder ein bei dem nächsten ITM-Podcast.